Er ist 1942 in Knez im Banat geboren. Anfang der 60er Jahre begann er das Studium der Theologie am Priesterseminar in Karlsburg und brach es dann, als er 1962 mit seiner Mutter auswanderte, erst nach Kanada. Und dann kam er nach Deutschland, wo er sein Priesterseminar weitersetzte in Königstein. 1971 wurde er zum Priester inkardiniert. 1990 kam er zurück ins Banat, zurück nach Temeswar als Kanzleidirektor des Bischofs Sebastian Kreuter. 1999 wurde er von Papst Johannes Paul II. Zum Bischof der Temeswarer Diözese ernannt. Heute steht er vor seinem Abschied. Er hat sein kanonisches Alter erreicht und kann sich damit verabschieden. Ich begrüße ganz herzlich seine Exzellenz Dr. Martin Roos. Herzlich willkommen. Wie stehen Sie heute da mit einem lachenden und einem weinenden Auge?
Mehr lachendes Auge. Wenn man die Verantwortung abgeben darf und in jüngere Hände legen darf, ist das ein Grund zur Freude, zur Dankbarkeit. Und ich denke, dass auch der Ruhestand nicht ganz ohne Aktivitäten sein wird.
Sie sind ja 1990 als fast alle auswanderten, so quasi gegen den Strom geschwommen und wollten zurückkommen in die Temeswarer Diözese. Wieso?
Ich wollte am Wiederaufbau der Diözese unbedingt aktiv mitarbeiten. Das war der Grund, weswegen ich mich kurz entschlossen habe, nach Temeswar zurückzukommen. Damals, wie Sie es schon sagten, ist die große Masse unserer Gläubigen abgewandert. Und man musste die Diözese neu strukturieren. Aber es war ein hoffnungsvoller Anfang und das hat mich sehr gereizt, bei diesem Anfang mit dabei zu sein und aktiv mitzuarbeiten.
Durch diese Abwanderung sind aber viele Kirchen dann leer geblieben und Sie mussten dann eingreifen.
Das war eine der ersten Aufgaben, dass wir die Diözese so restrukturieren, dass eine Seelsorge möglich ist und auch garantiert ist. Die Gebäude, die damit zusammenhängen, das war eine andere Frage. Aber die Hauptaufgabe war, dass wir pastorale Arbeit ermöglichen und dabei auch die einzelnen Priester und Pfarrer nicht überfordern, aber andererseits auch die Gegebenheiten zur Kenntnis nahmen. Und deswegen haben wir dann am 1. Januar 1992 100 Pfarreien aufgelöst. Die Dörfer, wie Sie es auch schon sagten, waren leer. Insofern war die Restrukturierung gar nicht so schlimm und gar nicht so
schmerzhaft für die Gläubigen,
wie es eigentlich von der Sache her gegeben gewesen wäre.
Die Gläubigen haben sich angepasst.
Die Gläubigen waren ja nicht mehr da. Insofern hatten wir es leicht, Pfarreien zusammenzulegen und einem einzigen Pfarrer anzuvertrauen, der dann die Gemeinden versorgt. Und zwar auch so, dass es für ihn möglich war. Gott sei Dank ist die Technik so weit fortgeschritten, dass man beweglicher ist als früher einmal. Und deswegen haben auch die Pfarrer die Seelsorge bisher zufriedenstellend lösen können.
Dadurch, dass die Kirchen leer geblieben sind, bestand ja auch die Gefahr, dass so verschiedene Gegenstände verloren gehen, ganz einfach. Sie haben schon sehr früh an ein Diözesanmuseum gedacht.
Das war ja mit auch ein Grund, das Diözesanmuseum ins Leben zu rufen. Es gab Zeiten, wo fast in jeder Woche 2-3 Kirchen aufgebrochen wurden, Gegenstände verschwunden sind und wir waren meistens schneller als die Räuber. Und deswegen haben wir hier im Hause dann auch das Diözesanmuseum 1995 eröffnen können und seither haben wir recht zahlreiche Besucher und das Interesse ist immer wieder gegeben.
Und gut daran ist ja auch, dass die Objekte sichtbarer werden dadurch.
Sie wurden den Menschen näher gebracht, indem wir auch natürlich entsprechende Forschungen angestellt haben, wo die Dinge herkommen, wer der Meister war, wer der Maler war. Und deswegen ist das auch vom Historischen ein gewaltiger Schritt nach vorne gewesen.
Sie waren ja erst Kanzleidirektor, dann Bischofsvikar und dann wurden Sie, wie gesagt, zum Bischof ernannt. Sie wussten ja schon, was auf Sie zukommt. War das nicht eine schwere Aufgabe?
Ich war zusammen mit dem gegenwärtigen Bischof von Großwardein, haben wir 18 Jahre hier im Hause gearbeitet Und deswegen war die Aufgabe weder für ihn noch für mich neu, aber wir wussten schon, was auf uns zukommt. Insofern war es dann auch nicht so schwer, Ja zu sagen.
Man muss ja als Bischof sehen, dass das Gebet und die Verwaltung beides Hand in Hand geht, nicht?
Selbstverständlich. Deswegen war auch einer der ersten Schritte, die ich dann selber als Bischof getan habe, dass ich sämtliche Gemeinden visitiert habe, manchmal oft wochenlang in einer einzigen Pfarrei verbracht habe. Und mir war vor allem auch wichtig, die Begegnung zwischen Priester und Bischof, Volk und Bischof und vor allem mit den Kollegen aus den anderen Konfessionen zusammenzutreffen, sie kennenzulernen. Und wenn wir uns heute nach so vielen Jahren wiedersehen, ist jeder froh, dass der andere noch gesund und munter ist.
Kann ich sagen, Sie waren offen für die Ökumene?
Sehr. Das wurde vor allem auch von der orthodoxen Seite her sehr positiv vermerkt, dass der katholische Bischof auch die orthodoxen Priester und Gemeinden besucht hat. Das gilt auch von den übrigen Konfessionen. Und diese Erfahrungen gehören zu den kostbarsten Dingen, die ich aus diesen 18, 19 Jahren mitnehme in den Ruhestand.
Während Ihrer Visitationen, die also auf über längere Tage hinweg waren, immer wieder, haben Sie bestimmt sehr viele Lebensgeschichten erzählt bekommen. Was war so eine, die Sie so wirklich berührt haben, wo Sie gesagt haben, ja, das war jetzt wirklich eine schmerzliche Geschichte?
Das ist nicht leicht, über diese Erfahrungen zu reden. Ein junger Mann aus einer Pfarrei ist mir heute noch im Gedächtnis geblieben und ich denke immer wieder an ihn nach. Der war damals so 14, 15 Jahre, war in einem Bad, ist von oben runtergesprungen und ist derart mit dem Kopf in den Beton gestoßen, dass er querschnittsgelähmt aus dem Wasser herausgezogen wurde. Ich habe ihn besucht und wie gesagt, ich denke heute noch auch im Gebet an ihn. Das war für mich eine der schmerzlichsten Begegnungen, er lebt heute noch. Immer wieder frage ich auch den Pfarrer nach seinem Befinden. Ist für den jungen Mann eine schwere Aufgabe. Natürlich waren auch andere Leute, vor allem Deutsche, die in Russland verschleppt waren oder auch in Buragan, die ihre Lebensgeschichte immer wieder erzählt haben. Eine lustigere Sache, kann man mal sagen. Ich glaube, es war in Groß-St. Nikolaus. Es war heiß und wir sind dann ohne Uniformen zu einer alten Frau zu Besuch gekommen. Und das Gespräch hat sich ziemlich lebendig entwickelt. Und auf einmal sagt sie, wer ist denn von euch der Bischof? Sie sah nicht mehr recht gut und wir waren drei oder vier, alle im Hemd und sommerlich angezogen. Und dann haben sie auf einmal gefragt, wer ist denn von euch der Bischof?
Sie selbst, Sie stammen ja aus Knees. In Knees gibt es noch Schwaben?
Ja, es gibt noch einige. Eine kleine Schar, von der immer wieder mal einer wegstirbt, aber nachkommen tut keiner. Und das ist natürlich das andere.
Ihre eigene Geschichte ist ja eng verwoben mit der Geschichte der Banater Schwaben. Wenn man bedenkt, Ihr Vater hat im Krieg gekämpft, kam dann in die Gefangenschaft, Ihre Mutter ist deportiert worden, Sie selbst sind bei der Großmutter aufgewachsen, ja. Dann nach Kanada erst ausgewandert, dann nach Deutschland. War eigentlich ein sehr ähnliches Schicksal wie viele Banater Schwaben.
Viele andere auch. Deswegen hat man das auch gar nicht so empfunden als ein besonderes Schicksal. Man ist halt hin und her geworfen worden und man hat versucht, in jeder Situation zurechtzukommen und das Beste daraus zu machen.
Aber so als Bischof hat man eine Heimat, als Priester hat man eine Heimat. War das für Sie eine Rückkehr her ins Banat oder ein Neuanfang?
Ja, das war beides. Sicher hat man eine Heimat. Ich habe auch das immer wieder so empfunden, dass ich eigentlich hierher gehöre. Auch wenn man sonst in der Welt herumkommt, ist das interessant, aber zu Hause und Heimat ist man nur an einem Ort. Deswegen war diese Rückkehr für mich auch irgendwo eine Befreiung und auch ein Zeichen, dass die Wurzeln hier sind. Und wenn man die Wurzel wegschneidet, dann dörrt der Baum aus. Wie man auch sagt, einen alten Baum kann man schlecht versetzen. Insofern sicher, für einen Bischof ist die Diözese die Heimat. Nicht nur der Ort, wo er geboren ist, oder da, wo er residiert, sondern die gesamte Diözese mit all ihren Freuden und Leiden ist für den Bischof Heimat. Er gehört hierher, er ist auch mit dieser Diözese verbunden, auch wenn er in den Ruhestand tritt. Die Verbindung im Gebet und auch im emotionalen Leben des Menschen, das bleibt.
Was ist das Besondere an der Temeswarer Diözese? Was macht sie aus, außer der Vielsprachigkeit?
Ja, die Vielsprachigkeit ist natürlich ein besonderes Charakteristikum, kann man sagen. Und deswegen glaube ich, für die Priester, die hier sind, und für den Bischof erst recht, ist das gesamte Erbe aus der Vergangenheit und die Hoffnung für die Zukunft, ist es für sie Heimat und sie gehören untrennbar zusammen und die Arbeit macht hier doppelte Freude dann.
Für Sie selbst war Maria Radna das große Steckenpferd, wenn man es so sagen kann. Sie sind sehr daran gelegen, dass Maria Radna wieder auf Hochglanz gebracht wird, dass Maria Radna neu entdeckt wird. Wieso eigentlich?
Maria Radna als Wallfahrtsort ist ein großer Schatz für diese Bevölkerung, für die hiesigen Katholiken, aber auch für die Orthodoxe oder für die andere. Maria Radna ist neben dem Wallfahrtsort auch ein Ausflugsort und ein Attraktionspunkt, auch geworden durch die Renovierung, wie wir sie vor einigen Jahren durchführen konnten. Von Kindheit auf war und ist Maria Radna für einen Banater, ist das ein Begriff. Und deswegen, glaube ich, war es auch ein Anliegen, dass wir das wieder so weit instand setzen, dass es für die nächste Generation wieder so eine Quelle von Gnaden, von Trost, von Hilfe und von Beistand sein kann. Denn unzählige haben dort immer wieder diese Erfahrung machen dürfen, dass es ein besonderer Ort ist und damit auch ist die innere Bindung sehr stark.
Ein besonderer Ort des Glaubens.
Vor allem des Glaubens, des Gebetes, der Einkehr, der Besinnung, der Erneuerung im Glauben und auch im persönlichen, menschlichen Leben, im Zusammenleben mit den anderen. Es war ja auch für die Deportierten, sei es in Berogan, sei es in Russland oder sonst wo in der Welt, heute noch eine geistliche Heimat. Und deswegen kommen sie immer wieder auch gerne und deswegen haben wir auch dort das Museum eingerichtet, um ein bisschen aus der Vergangenheit auch zu erzählen und den Menschen näher zu bringen und ihnen damit auch Hoffnung und Mut zu machen.
Sie sind ja vom Papst Johannes Paul II. Ernannt worden, dann kam Papst Benedikt, jetzt ist Papst Franziskus. Wie ist das eigentlich? Kommen neue Reformen mit? Merkt man davon was hier im Banat oder ist man hier ein bisschen weiter weg?
Rom ist weit, heißt es immer, gell? Aber die Päpste sind uns natürlich Oberhirten und ihre Weisungen sind für uns bindend. Aber auch da kommt ja immer wieder das Menschliche zum Durchbruch. Die drei Charaktere der letzten Päpste, die sind ja sehr verschieden. Johannes Paul II. Aus Polen, der uns emotional sehr nahe gestanden war. Dann Benedikt XVI., der Theologenpapst, wie es so schön heißt, mit seinen ausgefeilten Predigten und Weisungen und Bücher. Und dann als Deutsche sind wir sowieso eng. Und jetzt Papst Franziskus, der wieder eine ganz andere Note zur Geltung bringt, ist sympathisch.
Aber es sind keine Reformen, die jetzt die Kirche ganz umkrempelt.
Die Umkrempeln ging ja auch gar nicht gut. Eine organische Entwicklung und neue Akzente immer wieder, das tut gut.
Man merkt, dass Sie haben nichts gegen Erneuerungen.
Nee, weshalb? Die Erneuerung bleibt eine Aufgabe jedes Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft. Und deswegen heißt es, die Kirche ist immer reformbedürftig, aber auch reformfähig. Deswegen ist ein gesunder Fortschritt durchaus legitim und willkommen.
Sie ziehen sich zurück jetzt mit 75 Jahren. Was kommt auf Sie zu? Wollen Sie Bücher schreiben, forschen? Wollen Sie Museum arbeiten? Ziehen Sie sich nach Maria Radna zurück? Was kommt?
Von allem etwas. Ich werde mich daher nicht langweilen.
Aber Sie bleiben hier?
Ja, sicher. Ich bleibe gerne da und mein Nachfolger hat auch nichts dagegen, wenn ich im Haus bleibe. Insofern möchte ich schon an der Quelle hier bleiben. Das Archiv, Bibliothek, Museum sind Dinge, die mir ja nahe stehen. Und es gibt noch viel Arbeit.
Wir wünschen Ihnen noch viele gute Jahre und herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne geschehen, bitteschön. Ebenfalls alles Gute. Und vielleicht am Schluss ist auch ein Wort des Dankes angebracht, sowohl meinen Priestern gegenüber, die ja eigentlich die Arbeit gemacht haben und machen, Dank auch all jenen Mitarbeitern gegenüber, die die Priester helfen und unterstützen, auch all jenen, die hier im Haus mit mir zusammen diese 19 Jahre, diese 28 Jahre hindurch gearbeitet haben. Ich denke gerne an sie zurück in Dankbarkeit Gott gegenüber und vor allem wünsche ich Ihnen allen alles Gute und erdenklich das Beste, was man einem guten Mitarbeiter wünscht.